Krisen sind nicht nur Rückschläge. Krisen sind Einladungen zum Wachstum, wenn wir die richtige Haltung dazu einnehmen. Erfolg beinhaltet Rückschläge, unweigerlich. Das heißt, Krisen sind notwendig. Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer, hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen im Leitwolf Podcast, dem Podcast für Führen mit Wirkung. Ich bin Stefan, ich bin Führungskatalysator und bin dein Gastgeber hier im Leitwolf Podcast. Toll, dass du heute dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, das jede Führungskraft kennt. Krisen. Was tun, wenn Dinge schiefgehen? Was tun, wenn Strategien nicht aufgehen? Wenn wir oder unser Team scheitern? Die gute Nachricht: Krisen sind nicht nur Rückschläge. Krisen sind Einladungen zum Wachstum, wenn wir die richtige Haltung dazu einnehmen. Denn eins beobachte ich immer wieder: Egal, welche Erfolgsstory in der Welt du anschaust, ob du einen tollen Sportverein anschaust, der immer und immer wieder erfolgreich ist, eine Sportlerin, eine Politikerin, ein Manager, eine Firma, die immer wieder erfolgreich sind. Von außen sieht das Ganze so aus, als wäre das eine völlig rückschlagsfreie, krisenfreie, eindirektionale Erfolgsstory. Bullshit. Erfolg beinhaltet Rückschläge, unweigerlich. Das heißt, Krisen sind notwendig. Krisen sind also Einladungen zum Wachstum, wenn du sie zu nutzen weißt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zuerst würde ich gerne ein paar häufige Ursachen für Krisen mit dir teilen, so wie ich sie erlebt habe in 25 Jahren als Angestellter, Manager, als Führungskraft in 3 tollen Unternehmen und jetzt im 13. Jahr als Berater, Trainer, Coach für Führungstransformation. Und dann würde ich gerne 3 konkrete Impulse mit dir teilen, wie es möglicherweise besser gehen kann, wie auch du aus der Krise Fortschritt und Impuls für Wachstum generieren kannst. Lass uns zuerst sprechen über die Ursachen von Krisen. Blindspots in der Führung. Viele Krisen beginnen lange, bevor sie sichtbar werden. In der Komfortzone. Dann, wenn Führungskräfte noch ganz viel von den Erfolgssignalen sehen und hören und die Aufmerksamkeit aller nur auf die Erfolgssignale richten, aber kritische Stimmen dabei ausblenden, dann kann eine gefährliche Selbstzufriedenheit entstehen. Ein hypothetisches Beispiel: Ein Vertriebsteam feiert seine hohen Umsätze, ignoriert aber die bereits jetzt rückläufige Kundenzufriedenheit. Ergebnis in 1-2 Jahren: verlorene Kunden, sinkende Umsätze. Erkennbar jetzt, aber nur, wenn man hinschaut und nicht wegschaut. Zweites sehr praxisnahes Beispiel aus einem der 2 besten Businessbücher, die ich jemals gelesen habe. Das Buch heißt Good to Great von Jim Collins. In diesem Buch teilt Jim Collins das Wissen, das er mit seinem Beraterteam in ungefähr 10 Beraterjahren zusammengetragen hat, über die Frage: Hat es in der Geschichte der großen amerikanischen Firmen jemals Firmen gegeben, die von Good, definiert als mindestens 7% jährliches Wachstum, gut, abgebogen sind zu Great, mindestens das 5-fache von 7%, und das über mindestens 15 Jahre gehalten haben? Sie analysieren und sie finden tatsächlich 11 von 1440 Firmen, die das geschafft haben. Und sie gehen dann tiefer und fragen sich: Was war der Grund? Warum haben diese Firmen das geschafft? Grund Nummer 1, der erste und vielleicht der wichtigste Grund: gutes Führen. Vom CEO und von vielen Führungskräften genau zum Zeitpunkt, als diese wahnsinnig positive Wende eintrat. Und dann gehen sie noch tiefer in ihre Analyse und versuchen herauszufinden, was ist das denn für ein Verhalten gewesen, das diese Frauen und Männer gezeigt haben, die diese Firmen gerade vor und nach diesem erfolgreichen Abbiegen nach oben geführt haben. Und sie finden 2 scheinbar widersprüchliche Verhaltensweisen in diesen C-Leveln. Erstens, unglaublich starke Willenskraft, dass das Richtige geschieht. Aber die haben viele. Diese Leute hatten allerdings gleichzeitig etwas, was scheinbar widersprüchlich ist, denn gleichzeitig hatten sie schier unendlich große persönliche Bescheidenheit. Willenskraft und Bescheidenheit. Das war das, was diese Firmen erfolgreich gemacht hat. Und das ist das genaue Gegenteil von der gefährlichen Selbstzufriedenheit, die oft Vorläufer späterer Krisen ist. Und ein drittes Beispiel, das ich selbst erlebt habe, in meinem ersten Arbeitgeber. Unser damaliger weltweiter CEO in meiner Firma, in der ich als Marketingdirektor tätig war, für 3 große Markenportfolios in 3 Ländern, hat damals vielleicht in die gleiche Falle getappt. Blindspots in der Führung. Er hatte erstmal über einige Jahre die Firma sehr erfolgreich mit einem kräftigen Innovationskurs nach oben geführt. Kompliment dafür. Aber dann zum Ende seiner Amtszeit nach meiner persönlichen Einschätzung einfach überdreht. Ich war damals verantwortlich für mehrere sehr bekannte Marken. Eine davon im Babypflegemarkt und ich bin sicher, du kennst die Marke. Und ich hatte in 20 Monaten um 20% die Preise erhöht. Das war richtig und notwendig. Und wir sind auf allen Elementen, allen KPIs auch weiter gewachsen. Wir waren nämlich unterpreist. Wir hatten zu wenig Marketingmöglichkeiten. Das war richtig, die ersten 20%. Dann haben wir nochmal 10% genommen. Das war schon riskant. Aber da bin ich noch gerne mitgegangen, weil das war ein vertretbares Risiko. Aber dann nochmal 10%. Also 40% Preiserhöhung in 40 Monaten. Und das war vorhersagbarer Selbstmord einer Markenikone. Ich habe mich nach allem Kräften, nach allem, was mir zur Verfügung steht, versucht, dagegen zu wehren. Ich habe auf einer Seite eine klare Empfehlung dagegen geschrieben. Ich hatte meine geografischen Präsidenten über mir, meinen Präsidenten für meine Ländergruppe, für ganz Europa hinter mir. Wir hatten den Länderchef der ganzen Welt dahinter und wir hatten auch noch die beiden, den regionalen und den globalen Chef der Kategorie dahinter. Also alle Top-Manager über mir waren meiner Meinung. Nur einer nicht. Unser weltweiter CEO. Und der schrieb einfach auf diese Empfehlung drauf: No need to return. Please execute. Ende der Durchsage. Also haben wir umgesetzt. Folge für mein Business, Rückgang. Folge von diesem strategischen Fehler und wahrscheinlich vielen anderen, die in anderen Kontinenten in unserer Firma zur gleichen Zeit geschahen, massiver Absturz unseres Aktienkurses. Unser Kurs ist damals von ungefähr $116 auf $56 gefallen, auf weniger als die Hälfte in nur 2 Tagen. Folge für den CEO, er wurde gebeten zu gehen. Danach kam ein neuer CEO, der viele dieser falschen Entscheidungen teuer wieder rückgängig gemacht hat. Und wir sind dann über 3 Jahre wieder dahin gewachsen, wo wir vorher waren. Eigentlich haben wir gedacht, dafür brauchen wir 5 Jahre, um den ganzen Schaden wieder zu heilen. Wir haben nur gut 3 Jahre gebraucht. Aber das hätte man sich auch sparen können. Es wäre viel billiger gewesen, diese Krise zu vermeiden. Und die Ursache war Blindspots und Selbstzufriedenheit eines CEOs. Meine Lesart. Zweite Ursache, aus der heraus häufig Krisen entstehen. Schnelle Lösung statt tiefe Ursachenarbeit. Wenn's brennt, greifen viele Führungskräfte oft zu Pflastern statt zur Wurzel. Doch echte Krisen verlangen Tiefe. Die Analyse der wahren Ursache, wie bequem oder unbequem sie auch immer sein mag. Nur wer nur Symptome managt, der sieht die Krise bald wieder. Beispiel: Wenn, hypothetisch gedacht, nach einem Teamkonflikt in einem multifunktionalen Team der Projektleiter versetzt wird, sozusagen als Bauernopfer, dann redet man sich vielleicht selber ein, dass das Problem gelöst ist. Aber die wahre Ursache, nämlich die toxische Meetingkultur, bleibt bestehen. Dann kannst du so sicher wie das Amen in der Kirche davon ausgehen, wenn nicht die Nachfolgerin oder der Nachfolger dieses Problem löst, dann kommt die Krise bald wieder. Und eine letzte Ursache für häufige Krisen, die mir in meiner Corporate Career begegnet ist, ja, 25 Jahre als angestellter Manager in 3 tollen Firmen und jetzt seit 13 Jahren Berater für C-Level, für Firmentransformation, ist eine Kultur des Schweigens. Wenn Mitarbeitende Fehler verstecken, statt sie offen anzusprechen, dann baut sich Druck auf. Und dann wird die Krise nicht zur Chance, sondern zu einer Explosion. Hypothetisches Beispiel. Stell dir vor, in einem Change-Projekt sagt niemand, dass keiner die neue Strategie verstanden hat, bis die Umsetzung scheitert. Und dann wird es natürlich noch viel teurer. Echtes, wahres Beispiel, das ich selbst erlebt habe als Berater vor wenigen Jahren. Wir haben dort in diesem Zeitraum etwa 20 Kunden begleitet, unter anderem ein Private Equity geführtes Unternehmen. Der CEO dieses Unternehmens sagte mir damals, Zitat, Stefan, ja, wir haben ein etwa 180-seitiges Strategiedokument, beauftragt durch unseren Eigentümer, erstellt von einer der 4 großen Strategieberatungsfirmen. Aber keiner in meinem C-Level-Team versteht diese Strategie. Zitat Ende. Kein Wunder, dass sie nicht umgesetzt wurde, kein Wunder, dass dort kein Erfolg entstehen konnte. Es wäre viel schlauer gewesen, wenn er sich getraut hätte zu sagen, hey, liebes Private Equity Unternehmen, lieber Investor, ehrlich, die Strategie versteht niemand. Wir brauchen eine, die verstanden wird, die auf einer Seite steht, die auf einen Bierdeckel passt und nicht auf 180 Seiten. Das passierte aber nicht. Leider ging es dem Unternehmen dann nicht gut und leider hat der CEO dann auch irgendwann seinen Stuhl räumen müssen. Kultur des Schweigens, 3. Quelle von Krisen. Aber lass uns jetzt mal umklappen, das Buch umklappen und auf die Lösungsseite gehen. Wie gehst du damit um, wenn du eine Krise hast? 3 Tipps für dich. Tipp 1. Lerne laut. Fehler sichtbar machen. Sag offen, was du selbst falsch eingeschätzt hast. Beispiel. Du könntest sagen, ich selbst habe zu lange an Plan A festgehalten. Liebes Team, was hätte ich früher sehen müssen? Sagt's mir. Wenn du sowas machst, entsteht neues Lernen. 2. Echtes Beispiel. Meine eigenen Schwiegereltern. Es ist gerade Ostern, die kommen heute Nachmittag hierher. Ich freue mich tierisch, dass wir ein paar Tage wieder gemeinsam verbringen können. Diese Schwiegereltern von mir, die haben selbst 35 Jahre lang erfolgreich ein Einzelhandelsgeschäft im Drogeriemarkt geführt. Am Anfang ihrer selbstständigen Arbeit gab es in Deutschland etwa 15.500 Drogerien. Noch keine einzige Drogeriemarktkette. Durch das Aufkommen der Drogeriemarktketten entstand Wettbewerbsdruck auf diese Drogerien. Und ihre Anzahl sank von 15.500 über 35 Jahre auf unter 200 Läden. Aber meine Schwiegereltern waren einer von diesen unter 200 Läden, die sicher und gut überlebt haben. Die klein, aber fein, gesund von diesem Geschäft prima leben konnten. Warum? Lautes Lernen. Denn in diesem Unternehmen war es die Regel, dass man sich mindestens einmal im Monat, wenn nicht einmal die Woche, die Frage stellte, was können wir besser machen? So entsteht psychologische Sicherheit im Team, die Basis für gemeinsames Lernen. Und nur dadurch können viele Ideen und dann auch einige gute Ideen entstehen. Meine Schwiegereltern haben dadurch so manche geschäftliche Krise, die andere in Panik versetzt hätte, prima überlebt. Also lerne laut, Fehler sichtbar machen. 2. Nutze Krisen für kollektives Reframing. Nach dem ersten Schock stell die Frage, was will uns diese Krise zeigen? Nutze Workshops, um gemeinsame Erkenntnisse zu heben. Aus Rückschlägen werden dann Bausteine für Reife, Stärke, Mut und Wachstum. Beispiel, echtes, wahres, selbsterlebtes Beispiel. Covid-19, die Pandemie, die in meinem Leben untrennbar verbunden ist mit dem 10. März 2020. Der Tag, an dem plötzlich alle öffentlichen Veranstaltungen fürs Wochenende danach abgesagt wurden. Der Tag, an dem die Pandemie das Leben in der Welt verändert hat. Dort, zu der Zeit, haben wir auch so vielleicht 25 verschiedene Kunden begleitet. Einer davon war ein deutsches Verlagshaus. Und dieses Verlagshaus, das du sicher gut kennst, hatte ein Geschäftsmodell, das darin bestand, etwa 250 Mal im Jahr machen wir Live-Treffen mit unseren Kunden und die entscheiden dann, ob sie 1 Million bei uns investieren oder 2 oder 5 oder 10 in unsere Printtitel in Werbung für die nächsten 1 bis 2 Jahre. Daraus bestand das Geschäft. Und das Geschäft war plötzlich so nicht mehr möglich, weil ein persönliches Treffen mit den Kunden nicht mehr möglich war. Ich habe damals eine Dame begleitet, die schon einige Jahre im Unternehmen war und die einfach den Mut hatte zu sagen, ich gehe zur Geschäftsführung und stelle eine Frage. Hallo Geschäftsführung, das alte Geschäftsmodell geht nicht mehr. Ich habe da eine Idee, wie man vielleicht Kundentreffen virtuell machen kann, durch Teams, durch Zoom, durch Google Meets, durch andere Dinge. Darf ich das mal zusammenstellen? Und die Geschäftsleitung hatte ja überhaupt keine Alternative, stand quasi mit dem Rücken zur Wand und sagte, mach. Und zwei Tage später kam sie zurück mit einem Vorschlag und sagte, so kann es gehen, ich brauche nur eure Freigabe. Kostet noch nicht mal viel Geld. Und die Geschäftsführung gab das frei, die Dame lief los und 6 Monate später wurde plötzlich klar, dass aus dieser Krise eine Chance gemacht worden war. Weil annualisiert, hochgerechnet, wurden im Jahr nach dieser Umstellung auf virtuelle Kundentreffen eines Verlagshauses nicht mehr 250, sondern 350 Meetings durchgeführt. Ja, 40% mehr. Mehr Meetings. Und die waren auch noch besser vorbereitet. Und die gaben mindestens genauso gute Ergebnisse, was dazu führte, dass dieses Verlagshaus grosso modo den Umsatz gehalten hat, während der Pandemie, als einige andere Wettbewerber in die Knie gingen und dann ihre Unternehmen irgendwann schließen mussten. Also, das Learning daraus und es geht doch. Dann eben online statt offline. Der Gedanke, das geht nicht, gilt nur so lange, bis es einer einfach macht. Also, nutze Krisen für kollektives Reframing. Und dritter Tipp, baue eine fehlerfreundliche Reflexionsroutine auf. Statt nur in der Krise zu reflektieren, mach's zur Gewohnheit, ständig. Formate wie Failure Fridays oder was wir diese Woche gelernt haben oder Postmortems statt Schuldzuweisung oder Lunch and Learn oder andere, die in deine Firmensprache gut reinpassen, könnten das sein. Kleine Rituale mit großer Wirkung. Insgesamt also 3 Tipps, wie du Krisen in Wachstum umwandeln kannst. Erstens, lerne laut. Fehler sichtbar machen. Zweitens, nutze Krisen für kollektives Reframing. Und drittens, baue fehlerfreundliche Reflexionsroutinen auf. Das sind die 3 Tipps. Ich hoffe, da ist einer dabei, der dir Wert gibt. Eine Bitte an dich, weil dieses Thema für so viele Hörer so wichtig ist, bitte ich dich, an einer schnellen, einfachen Umfrage teilzunehmen. Es geht um das Thema Lernen aus Krisen in deiner Organisation. Es kostet dich eine halbe Minute Zeit und bringt uns alle als Leadership Community weiter. Ich danke dir im Voraus für die Teilnahme an dieser Umfrage. Krisen gehören zum Leben jeder Organisation. Aber gutes Führen zeigt sich darin, wie du sie nutzt. Nicht um Schuld zu verteilen, sondern um neue Stärke zu gewinnen durch Klarheit und Mut. Wenn du als Führungskraft offen lernst, dann schaffst du ein Umfeld, in dem andere sich das auch trauen. Und denk dran, eine Organisation ist nie krisenfrei, aber sie kann krisenstark werden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann nimm doch jetzt dein Smartphone, abonniere diesen Leitwolf-Podcast auf Spotify, auf Abonnieren drücken, auf iTunes, auf Abonnieren drücken, auf welchem Streamingdienst auch immer du den Leitwolf-Podcast hörst. Nimm jetzt dein Smartphone, drück aufs Abonnieren, dann bist du hier jede Woche dabei und verpasst keine einzige Folge mehr. Und teile gerne das, was dir hier gefällt, auch mit anderen Führungskräften. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich schon jetzt darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder hier dabei bist, hier im Leitwolf-Podcast.